was Gott sagt. Only one job. Also eigentlich eine klare Aufgabe. Und diese Aufgabe bekommt Jonas schon in Kapitel 1, Vers 2. Mache dich auf, sagt Gott, und gehe nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Dann wissen wir, was Jonas getan hat. Er ist weggelaufen. Jetzt eine Frage an euch. So, warum? Warum ist denn Jonas von Gott weggelaufen? Was sind so eure Vermutungen oder so Vorschläge? Warum ist Jonas weggelaufen? Okay. Ja?
Er geht in die Hauptstadt der Feinde.
Okay.
Er wusste, dass Gott gnädig ist.
Okay.
Er will dann gar nicht, dass die zu Glauben kommen.
Okay. Also manche meinen, vielleicht hat er Angst gehabt oder aber vielleicht war er faul. Vielleicht war die Botschaft, die er bringen sollte, war für ihn etwas unangenehm. Vielleicht hat er keine Zeit. Oder er wollte nicht gerade diese Störung in seinem Leben haben. Aber wenn wir weiterlesen und gucken in dem Buch Jona, weil Ninive sein schlimmster Feind war, warum soll er zu ihnen gehen? Warum dahin? Lass uns mal ganz kurz die Stadt Ninive anschauen. Die Hauptstadt des Assyrischen Reiches am rechten Ufer des oberen Tigris gegenüber von Mosul. Und die Assyrer waren für ihre Grausamkeit bekannt. Der Kommentator Warren Wiersbe schreibt, als eine der führenden Städte des mächtigen Assyrischen Reiches war die Stadt groß an Prunk und Einfluss. Ihre Kaufleute durchreisten das Reich und brachten der Stadt großen Wohlstand. Und die assyrische Herren waren weithin gefürchtet. Ninive war groß im Sündigen. Denn die Assyrer waren weit und breit wegen ihrer Brutalität gefürchtet und zeigten keinerlei Barmherzigkeit für ihre Feinde. Er geht auch weiter und erklärt die Grausamkeit, dass die Räder von spitzen Pfählen, von Enthauptungen, sind Dinge, die einfach zu grausam sind, hier zu beschreiben. Und bis zum 19. Jahrhundert, bis zum 19. Jahrhundert galt diese Geschichte, wie wir es in der Bibel haben, von Jona. Gilt das als Geschichte. Dann liberale Theologen behaupten heute größtenteils, dass das Buch nichts mehr als eine schöne Allegorie oder ein Gleichnis ist. Ja, was sollen wir davon halten? Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte im Neuen Testament? Ja, Jesus hat selber von Jona gesprochen. Und Jesus hat diese Geschichte auch als historisch betrachtet. In Matthäus 12, Vers 38, da antwortete etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Also Jesus vergleicht das, was geschehen wird, sein Tod und Auferstehung, mit den 3 Tagen, wo Jona im Bauch des Fisches war, als Fakt. Ein Rückblick und ein nach vorne blicken. Und dann sagte er, und siehe, hier ist einer, er spricht von sich selber, hier ist einer, der größer ist als Jona. Und ich möchte später nochmal darauf zurückkommen. Die Hauptpersonen dieser Story, also wenn man Leute fragt, ja, was wisst ihr über das Buch Jona? Ja, da war ein Prophet, der sollte irgendwo hingehen, der ist in die gegengesetzte Richtung gegangen, da wurde er ins Wasser geschmissen, wurde vom Fisch aufgeschluckt, gerettet und dann ist er das zweite Mal ist er dahin gegangen zu diesem Volk. Und so kennen wir die Geschichte von Jona. Aber die Hauptperson in dieser Story ist Gott. Der Herr, Gott, hat das erste Wort im Buch Jona und er hat das letzte Wort im Buch Jona. Und Jona ist der einzige Prophet im Alten Testament, den wir wissen, der den Versuch unternahm, von Gott zu fliehen. Er geht in der komplett gegengesetzte Richtung. Können wir mal sehen hier an der Karte. Jona war wahrscheinlich in Gad Hefa, als er diesen Auftrag von Gott bekommen hat. Dann ging er runter zum Hafen nach Joppa, hat ein Schiff gefunden, der nach Tarsis ging, ganz drüben in Spanien. Kam aber nicht weit. Wir wissen nicht genau, wo er war, dann als der Sturm kam. Aber wir reden, dass sie versuchten, da an Land zu rudern. Dann wurde er über Bord geworfen. Dann hat er seine Reise fortgesetzt, sozusagen, im Bauch des Fisches. Aber diesmal in die richtige Richtung. Und wurde ausgespuckt am Strand. Und dann ging es weiter nach Nineveh. Warum macht er das? Warum versucht er, von Gott wegzukommen? Der wahre Grund, Jonas großes Problem ist, er liebt die Menschen nicht, die Gott liebt. Er liebt die Menschen nicht, die Gott liebt. Nochmal eine Frage an euch. Warum ist es dumm, zu versuchen, von Gott wegzulaufen? Bitte? Gott ist überall. Okay. Ja. Wenn Gott etwas plant, kann niemand das ändern. Ja. Gott ist überall. Er ist der wahre Gott. Er weiß alles. Eigentlich hoffnungslos zu versuchen, von Gott wegzukommen. Aber Jona kriegt eine zweite Chance. Das lesen wir einfach in Jona 3, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, gehe nach Nineveh, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, nach dem Wort des Herrn. Nineveh aber war eine sehr große Stadt, vor Gott 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und die Leute, und jetzt, was wir jetzt lesen, das ist total unerwartet, diese Wende, die wir lesen ab Vers 5. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh. Und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel an, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Nineveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich greuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten und dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Was ich hier im Kapitel 3 ganz interessant finde, ist, Gott gebraucht einen halbherzigen Mensch, um eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, um dort eine Erweckung zu schicken. Und er war nur halbherzig dabei. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Und Gott hat ihre Reaktion, am Ende von Kapitel 3 sehen wir das, dass Gott hat ihre Reaktion als aufrichtig erkannt. Er vergibt ihnen ihre Sünden und will sie nicht mehr zerstören. Später im Alten Testament lesen wir von der Zerstörung von Ninive, aber hier zu diesem Zeitpunkt nicht. Und eigentlich könnte die Geschichte im Kapitel 3 am Ende aufhören. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das ist ein Happy End, ja? Sind alle happy, oder? Leider nicht. Schauen wir Kapitel 4 an. Und jetzt möchte ich einfach Vers für Vers einen schnellen Überblick durchgehen für die Reste unserer Zeit. Wir sehen Jonas Bitterkeit. Alle happy? Nein. Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Ja, was hat denn Jona jetzt für ein Problem? Das passt Jona überhaupt nicht. Es missfiel Jona. Und nicht nur hat es ihn missfallen, er hat sich richtig darüber aufgeregt. Worüber? Dass diese Stadt jetzt Buße getan hat. Vers 2. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nichts das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, der mich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Ja, Jona fühlt sich in seinen Handeln, weil das, was er im Kapitel 1 gemacht hat, er fühlt sich gerechtfertigt. Genau das meinte ich, Gott. Ich hab's doch gesagt. Ich wusste, du bist ein Gott, der Menschen annimmt, die Buße tun. Und anstatt, dass sie das Gericht bekommen haben, eigentlich das, was sie verdient haben, da vergibst du ihnen. Du lässt sie einfach freilaufen. Das ist so ungerecht. Jona wollte nicht nach Ninive gehen, weil er dadurch ihnen die Chance zur Umkehr anbieten würde. Und das wollte er nicht. Er war die feste Überzeugung, die haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht verdient. Die haben das, was sie können alles bekommen, was sie nur bekommen können, das haben sie alles rechtens verdient. Ja, sie haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht verdient, das stimmt. Wer von uns hat es verdient? Keiner. Keiner von uns. Wir können manchmal richtig stolz sein, weil wir meinen, dass wir besser sind als andere Menschen. Wir würden es nicht so sagen, aber wir denken es. Aber du brauchst nicht viel Zeit mit Christen zu verbringen, um auch herauszufinden, manchmal können Christen sich auch ganz schlecht benehmen. Jeder ist nach Gottes Bild geschaffen und wir sind deshalb wertvoll in Gottes Augen. Der Unterschied beim Christ ist nicht, dass Christen besser sind. Der Unterschied ist, dass sie die Gnade Jesu empfangen haben. Die haben Gottes Barmherzigkeit erfahren. Schauen wir Vers 3 an. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Jona war beinahe im Mittelmeer ertrunken. Und durch ein Wunder Gottes wurde er gerettet. Und nun, ein paar Wochen später, hat er Selbstmordgedanken. Wie kann das nun sein? Aus seiner Perspektive behauptet er, diese Welt ist so verkehrt, ist alles ungerecht. Ich mag nicht mehr. Was braucht Jona jetzt? Er braucht jemand, der ihm hilft, aus seinem Loch zu kommen. Er braucht jemand, der ihm aufzeigt, dass seiner Perspektive der Dinge einfach nicht die Wahrheit entsprechen. Und da kommt jetzt der Seelsorger. Jetzt kommt Gott in Vers 4. Da sprach der Herr, nicht mit einer Anklage, nicht mit, hör jetzt zu, junger Mann. Einfach eine Frage zum Nachdenken. Ist es recht, dass du so zornig bist? Gott fragt, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Ist der Grund für deinen Zorn berechtigt? Jona, bist du wirklich böse mit mir, weil ich mich für die Menschen in dieser Stadt so entschieden habe? Jona erinnert mich hier ein bisschen an der Junge auf dem Fußballspielfeld, der irgendwas hat ihm nicht gefallen und er nimmt den Ball in beide Hände und läuft vom Spielfeld ab mit dem Ball unterm Arm. Vers 5. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Er geht raus, baut sich in der Hütte, so Schatten von der Sonne, setzt sich hin, sagt, so, jetzt schauen wir mal, was passiert mit der Stadt da drüben. Und er feiert mit sich eine kleine Mitleidsparty. Er ist schlecht gelaunt, er hockt da drin, er kämpft so ein bisschen mit der Sonne, er versucht mal kühl zu bleiben. Und dann die Verse 6 bis 8, da sehen wir Gottes Versorgung. Jona 4, Vers 6. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner übern Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Ja, im Schlachter, da steht Anfang Vers 6, da entsandte Gott. Elberfelder, da steht, da bestellte Gott. Andere Übersetzungen, Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen. Aber klar wird, dass das hier kein Zufall war. Wie wir es im nächsten Vers auch wiedersehen. Warum machte Gott das? Steht im Text. Vers 6, um ihn von seiner übern Laune zu befreien. Es war einfach eine nette Geste von Gott. Es war eine barmherzige Geste. Und Jona steht da und Jona freute sich sehr über die Staude. Er war dankbar für diese Pflanze. Es war eine Kleinigkeit, aber es hat ihm eine große Freude gemacht. Warum freute sich Jona nochmal? Warum freute sich Jona? Weil er die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Gott war gut zu ihm, obwohl er es nicht verdient hat. Gott will ihm zeigen, wie es für die Nineviten gewesen wäre, genau so Gottes Barmherzigkeit zu erfahren, obwohl sie das Gericht verdient hatten. Vers 7, da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Also nochmals diesen Begriff, ließ Gott einen Wurm oder Da entsandte Gott einen Wurm. Nochmals, das ist kein Zufall. Jona wollte Gott nicht gehorchen, aber der Wurm hat Gott gehorcht. Und jetzt sehen wir diese Gegenüberstellung, die langsam Jona zeigt, ich glaube, deine Argumente halten nicht. Der Wurm hat Gott gehorcht. Ja, in diesen Wochen haben wir auch das Thema Eigenschaften Gottes gehabt und werden auch im nächsten Brudersonntag nochmal. Und das Buch Jona offenbart uns so viele Eigenschaften Gottes. Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist langmütig, Gott ist Liebe. Finden wir alle in dieser kurzen 4 Kapitel. Und im Buch Jona zeigt Gott auch seine Fähigkeit, die natürliche Welt zu steuern. Kapitel 1 wirkte alles mit dem Herrn zusammen. Alle machen mit, außer Jona. Der Wind macht mit und das Meer, der große Fisch, sogar die heidnischen Seeleute, die wurden als Instrument in Gottes Hand genutzt. Aber Jona hat nicht mitgemacht. Kapitel 4, da entsandte Gott der Herr einen Rizinusstaude, Vers 7, da entsandte Gott einen Wurm, Vers 8, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Vers 8, und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Am nächsten Tag hier haben wir, die Sonne geht auf und da kommt ein Wind, es ist warm, es ist trocken, es macht ihn zu schaffen, er wurde matt. Nochmals spricht er das aus, er sagt, es ist besser, dass ich sterbe. Fragen wir uns hier, wie hat Jona auf die Pflanze reagiert, die Gott geschickt hat und wieder weggenommen hat? Hat sie erstmal gefreut und dann hat er sich richtig geärgert, dass er weg war. Und es gibt jemand anderes im Alten Testament, mit dem ich jetzt einen Vergleich machen möchte. Ich möchte seine Reaktion vergleichen. Die Reaktion mit Hiobs Antwort auf seinen viel größeren Verlust. Hiob 1, 21. Und er sprach, als er erfahren hat, dass er alles verloren hat, was er hat. Nacht bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, Nacht werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also wir merken, dass Jona, wie er sich geäußert hat, er befindet sich an keinem guten Ort. Aber wir merken, er hat für sich selbst auch bestimmte Erwartungen. Und diese Erwartungen, die er gönnt sie nicht andere. Und die Verse 9 bis 11, da wird der Widerspruch aufgezeigt. Da zeigt ihn Gott, wie seine Einstellung, sein Verhalten nicht richtig ist. Kapitel 4, Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du zornig bist wegen den Rizinus? Da sprach er, ja, Ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Ihr stellt Gott eine weitere Frage. Ist dein Zorn mit der Staude gerechtfertigt? Und er sagt, ja, mit Recht zornig bis an den Tod. Ja, wenn wir zornig sind, weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß bei mir, wenn ich zornig bin, bin ich in dem Moment immer voll von mir überzeugt, dass ich Recht habe, dass mein Zorn gerechtfertigt ist, dass mein Verhalten gerechtfertigt ist. Und später, wenn ich mich beruhigt habe, dann fühle ich mich ganz schön klein. Und dann bereue ich mich, dass ich mich so benommen habe. Aber wenn ich zurückblicke, in dem Moment war ich 110% überzeugt, ich habe Recht und ich darf so sein jetzt. Und Jona hat eine verkehrte Sicht der Welt. Er ist so arrogant, er ist selbstgerecht, er glaubt besser als Gott zu wissen, was für diese Stadt besser ist. Also möge Gott uns vergeben für die Zeiten, wo wir gemeint haben, wir könnten Gott vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. Vers 10, da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Also Gott zeigt Jona hier seine Inkonsequenz auf. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen. Das Ding hat nur einen Tag gelebt. Und du findest es in dir, so viel Mitleid für diese Pflanze zu bekommen, zu finden, aufzubringen. Vers 11. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Jona hört zu, möchte nur sicher sein, verstehe ich dich richtig? Mitleid mit der Staude haben ist in Ordnung. Aber ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive. Habe ich das richtig verstanden? Und das ist das Ende vom Buch. Gott hat das letzte Wort. Was lernen wir daraus? Was lernen wir von Jona? Ja, es ist nicht wie Daniel zum Beispiel in der Bibel, wo man sagt zu den Kindern, sei mutig wie ein Daniel. Ja, okay. Sei wie Jona, sei, was sollen wir dann sagen? Was lernen wir dann von Jona? Er ist nicht eine biblische Persönlichkeit, wo man sagen kann, sei ein Botschafter Gottes, so wie Jona. Ich habe gestern in der Vorbereitung versucht, das Buch Jona einfach in zwei Sätze zusammenzufassen, was für Lektionen für uns sind. Der erste ist es, wir haben einen missionarischen Auftrag. Die Liebe des Herrn soll allen Menschen verkündigt werden. Ich bin in Nordirland groß geworden als Protestant. Uns wurde beigebracht, wir sollten die Katholiken hassen. Wir sollten die nicht trauen. Wir haben unter unserem Volk evangelisiert, aber es waren die wenigsten, die in die katholischen Gebiete gegangen sind. Denk jetzt an die Menschen, mit denen du Probleme hast. Vielleicht andere Nationalitäten, die in diesem Land wohnen. Vielleicht Menschen, die eine andere politische Überzeugung haben. Vielleicht Menschen, mit denen du einfach Mühe hast. Auch zu diesen Menschen möchte Gott, dass du dahin gehst, die sollen auch das Evangelium hören. Wir haben einen Auftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen, aller Menschen. Und zweitens, was wir vom Jona lernen, ist, wir halten an die Souveränität Gottes fest. Auch wenn Menschen schwach und unvollkommen sind, erreicht Gott immer seine Ziele. Das haben wir auch schon gehört im Feedback. Gott erreicht immer seine Ziele. Auch wenn Menschen schwach und unvollkommen sind. Aber das Buch Jona zeigt uns vieles über Gott und seine Eigenschaften. Und Gottes Sohn Jesus Christus ist der wahre und bessere Jona. Am Ende von Matthäus 12,41 haben wir gelesen, und siehe, sagte Jesus, hier ist einer, der größer ist als Jona. Wie ist Jesus größer als Jona? Wie ist Jesus besser als Jona, wenn wir diesen Vergleich machen? Bitte? Ja, ist nicht gegangen, ja. Ich habe einige Dinge aufgeschrieben. Jesus ist besser als Jona in Bezug auf die Aufgabe, die er bekommen hat und die Mission. Jona lief vor der Aufgabe davon. Jesus ging vom Himmel auf die Erde, um am Kreuz Gottes Plan zu erfüllen. Auch wenn wir die Motivation anschauen, Jona hasste diejenigen, zu denen er gesandt wurde. Aber Jesus liebte diejenigen, zu denen er gesandt wurde. Jona weigerte sich, Gottes Botschafter zu sein, und er wollte nichts mit solchen Menschen zu tun haben. Aber Jesus erteilte das Herz des Vaters für die Verlorenen. Oder wenn wir die Folgen der Sünde betrachten. Jonas Sünde verursachte, dass alle anderen ein Problem hätten. Zum Beispiel die Seeleute. Die fanden sich da in Lebensgefahr, im Sturm, aufgrund von Jonas Sünde. Aber Jesus, er war ohne Sünde, ohne eigene Sünde. Aber er wurde Sünder für uns, um uns zu retten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott sandte ihn. Jesus kam unter uns, weil er uns liebt. Und wir sollen auch das Herz des Vaters teilen. Wir sollen diejenigen lieben, die Gott lieben. Wir sollten uns nicht scheuen, ihnen die rettende Botschaft weiter zu sagen. Amen. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, für die Geschichte von Jona, was wir da drin lernen können über dich und deine Eigenschaften, wie du bist. Und wir merken, dass du verstehst uns auch, wie wir uns manchmal fühlen, wie wir manchmal mit uns selber reden. Und Herr, ich bitte dich für diejenigen, die nicht in einem guten Ort sind in diesem Moment, Herr, dass du ihnen hilfst, eine andere Perspektive zu bekommen über die Situation, wo sie jetzt sind. Dass sie deiner Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Und hilf uns, Herr, auch Zeugen für dich zu sein, auch bei den Menschen, wo es sehr schwierig ist. Hilf uns, Herr, zu gehen in der Kraft, die du uns schenkst, weil deine Pläne, da wirst du dich nicht davon abbringen. Wir danken dir, Herr, dass du ein treuer Gott bist, der barmherzig und gnädig ist. Amen.
Amen. Thank you.